Vor ungefähr einem Monat, da hat jemand bei der Fernsehsendung Wer wird Millionär alle Fragen richtig beantwortet bis zum Schluss und hat sozusagen die Million geknackt. Hat alles richtig beantwortet und war der Held des Abends sozusagen und ist mit einer Million nach Hause gekommen. Jetzt stell dir mal für einen Moment vor, du hättest da gewonnen und du hättest alle Fragen richtig beantwortet und hättest bis zum Schluss eigentlich keine Probleme gehabt und selbst die letzte Frage, die wäre für dich ja, ganz normal gewesen und du hättest eine Million bekommen. Hätte sie sich dadurch dein Leben irgendwie verändert? Ich glaube schon, weil du müsstest zum Beispiel nicht mehr in die Arbeit gehen, weil mit dem Geld kommt man eigentlich ganz gut durch. Oder falls dir dein Auto zu langsam ist, dann könntest du dir sicher ein neues kaufen, ein BMW oder ein Audi. Ich denke, aufs Geld müsstest du nicht mal schauen. Oder in Miete wohnen, das musst du auch nicht mehr. Du könntest dir ein Haus kaufen oder eins selber bauen, das kannst du dir dann aussuchen. Ich denke, nachdem du die Million gewonnen hast, dann wird sich deine Blickrichtung aufs Leben ganz ändern. Sachen, die du vorher gesehen hast, die wirst du auf einmal in einem anderen Licht sehen. Die werden auf einmal anders ausschauen. Manchmal nicht nur gut, manchmal würdest du dir sicher auch Sorgen machen, die du vorher nicht gehabt hättest. Zum Beispiel, ob das Geld wirklich sicher ist, wo es jetzt ist, in der Bank oder auf dem Safe, oder ob man es investiert in Aktien oder Gold. Da gibt es sicher alles Mögliche. Oder Versicherung. Du hättest sicher viele Probleme mit dem Geld nachher auch, die du vorher nicht gehabt hättest. Aber es ist sicher, nachdem du die Million bekommen hast, wird sich deine Blickrichtung aufs Leben ganz ändern. Und den Text, den wir heute lesen aus dem Kolosserbrief, der zeigt uns auch einen Hauptgewinn sozusagen. Und wenn wir den Hauptgewinn bekommen haben, dann wird sich unsere Blickrichtung aufs Leben auch ändern. Und dann werden Dinge, die wir vorher gesehen haben, auf einmal anders aussehen. Also wer eine Bibel dabei hat, der kann es gerne mit aufschlagen. Das ist Kolosser 3. Vers 1 bis 4 in den Gemeindebibeln auf Seite 1238. Genau, da heißt es: Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also wenn man sich diese Verse ein bisschen genauer anschaut und so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, dann merkt man, dass die Verse ganz gut zusammenpassen, dass sie eine Einheit bilden. Denn diese vier Verse, die erzählen deine Geschichte, wenn du Jesus angenommen hast. Zuerst deine Vergangenheit, dann deine Gegenwart, was du jetzt tun sollst und dann auch deine Zukunft zuletzt. Das Erste, was mir auffällt, das sind zwei Dinge, die schon passiert sind. In Vers 3 steht, wir sind schon gestorben und wir sind mit Christus auferweckt worden. Und der Woody, der hat das vor 2 Wochen hier auch schon gesagt, das ist wie wenn wir ein altes, verrostetes Auto hätten, was zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Und das ist einfach verschrottet worden. Und unser altes Leben, das ist, wenn wir mit Christus gestorben sind, auch einfach verschrottet worden. Das ist nichts mehr wert und wir haben ein neues bekommen. Das ist sozusagen... Ein Mensch lebt seinen Alltag dahin, seinen Trott und auf einmal passiert etwas Neues und dann bekommt er von Gott ein neues Leben. Das heißt in Vers 3, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn du mit Christus gestorben bist, dann bist du jetzt ein neuer Mensch. Das ist das Erste hier im Text. Das hatte die letzte Woche ja auch schon, das steht 6 Verse vorher auch schon im Kapitel 2. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferleben, als ob ihr noch in der Welt lebt? Da steht, dass wenn du mit Christus gestorben bist, dass du ein neuer Mensch geworden bist. Mir ist dazu eine Geschichte eingefallen, die ich mal vom William Busch gehört habe. Vielleicht kennt es ja jemand von euch schon, aber das ist nicht schlimm. Die passt da ganz gut, finde ich. Die handelt von einem Berliner Stadtmissionar. Der Missionar, der hatte viel mit Leuten dort zu tun auf der Straße und hat da auch viel Elend mitbekommen. Und der hat einen Mann getroffen, der war stark Alkoholiker. Und der hat sich auch unmöglich benommen zu Hause und bis seine Frau ihn dann zum Schluss verlassen hat, hat im Sof alles kaputtgeschlagen und hat sich ganz schlecht benommen. Und der Missionar, der hat sich versucht, um ihn zu kümmern und sie haben es geschafft, einige Monate lang das durchzuhalten, dass er den Finger vom Alkohol gelassen hat. Und eines Tages, da klingelt beim Missionar das Telefon, der Sohn von dem Mann ist dran und der sagt, ja, mein Vater hat wieder getrunken. Es wäre jetzt ganz schlimm und es wäre gut, wenn du kommen könntest. Und dann kommt der Missionar zu dem Vater und klingelt an der Tür. Und die Tür geht auf und Erstmal sagt er gar nichts und bittet ihn nur rein. Und dann stehen sie zu dritt in der Küche, der Missionar, der Vater und der Sohn. Und keiner traut sich wirklich, was zu sagen. Und alle schauen sich nur ein bisschen betroffen an. Und dann will der Missionar ein bisschen die Stille brechen und sagt, ja, es ist mal wieder passiert, oder? Der Vater, der wird ganz zornig auf einmal. Ohne was zu sagen, geht er in die Abstellkammer und holt ein Wäscheseil. Und fängt dann an, seinen Sohn am Stuhl festzubinden. Wickelt das ganz oft rum und zurrt danach ganz fest. Nachdem er festgebunden hat, schreit er den Sohn an, komm, steh auf. Und der Sohn, der es festgebunden kann, nicht bewegt sich ein bisschen hin und her. Was passiert nichts. Und dann schreit er gleich nochmal, komm, steh auf, wird's bald. Und der Sohn, der fängt schon irgendwie an zu weinen, sagt, aber Papa, ich kann doch nicht. Und der Vater dreht sich zum Missionar um und sagt, da haben sie es, ich kann doch nicht. Und der Missionar, der lacht nur kurz, holt sein Taschenmesser raus und schneidet das Seil von oben bis unten einmal durch und hilft dem Sohn nach oben. Und da sagt der Vater, ja klar, wenn sie das Seil durchschneiden, dann wäre das natürlich kein Problem. Aber genau das ist passiert und genau das hat Jesus ja getan, weil er ist auf diese Welt gekommen, um uns von seinem alten Wesen zu befreien und die Dinge, die uns früher festgehalten haben oder in dem Sumpf, den wir drin gesteckt sind, da hat er uns rausgeholt und da hat er uns befreit. Das ist wie, wenn wir vorher gefesselt gewesen wären auf diesem Stuhl. Aber jetzt können wir aufstehen, weil jetzt sind wir ein neuer Mensch geworden. Und das ist das Erste, was wir im Text lesen. Es gibt ja auch dieses Lied, das kennt ihr sicher auch alle. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes reißen in zwei. Stricke des Todes, genau das ist da gemeint. Das Leben, was wir vorher gemacht haben, das ist damit gestorben eigentlich. Das war das Erste, die Vergangenheit sozusagen von uns. Wenn du dich zu Jesus bekehrt hast, dann ist das deine Vergangenheit. Das Nächste aber ist die Gegenwart. Paulus sagt uns hier zweimal eigentlich genau dasselbe, was wir heute tun sollen. Das steht in Vers 1 und Vers 2. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Also Paulus sagt ja eigentlich zweimal hintereinander genau dasselbe. Sucht nach dem, was droben ist und trachtet nach dem, was droben ist. Ich finde das eigentlich eine total fröhliche Stelle, weil die Stelle sagt uns eigentlich, ja, dass das eigentlich ganz natürlich kommen sollte. Wenn wir eine Beziehung mit Jesus haben, dass wir uns einfach nach ihm ausrichten und versuchen, ihm ähnlicher zu werden und auch an ihn öfter an ihn denken. Mir ist da auch eine Geschichte eingefallen, die hat mir meine Oma mal erzählt. Ich hoffe, dass ich sie nicht falsch erzähle jetzt. Das ist ihren Eltern passiert, meinen Uropa und meiner Uroma. Die sind nämlich früher, haben sie in einem deutschen Dorf in Rumänien gewohnt. Und das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da wurden alle Deutschen von dort verschleppt, weil sie den Krieg verloren hatten und sie sollten das wieder aufbauen, was sie kaputt gemacht haben, hieß es. Und deshalb musste der Uropa nach Sibirien, wurde er verschleppt und sollte dort Holz hacken. Eine ziemlich heftige Kälte. Die Uroma war 5000 Kilometer weiter in der Ukraine in einer Ziegelfabrik. Das heißt, an einem Tag wurden sie beide getrennt und wussten nichts mehr voneinander. Sie haben gewusst, der andere ist vielleicht irgendwo, aber man hat nichts voneinander gewusst. Und erst nach 2,5 Jahren haben sie wieder zusammengefunden. Da sind sie nämlich beide in die DDR gekommen. Und da haben sie nicht mal gewusst, dass sie im selben Land gewohnt haben. Sie haben beide bei Bauern gearbeitet. Und mit der Zeit erst haben sie in die Heimatpost geschrieben und haben dadurch irgendwie rausgefunden, dass sie im selben Land wohnen und haben sich dann dort wieder gefunden. Und dann haben sie sich wieder getroffen. Zuerst sind sie auseinandergekommen, haben nichts mehr voneinander gewusst und dann sind sie wieder zusammengekommen. Ich finde diese Geschichte so schön, weil obwohl ich nicht weiß, was die beiden damals gedacht haben, kann ich es mir ganz gut vorstellen irgendwie. Bestimmt, wo sie sich getrennt haben, war das ein bisschen wie ein kleiner Weltuntergang. Man wusste nicht, wird man sich jemals wiedersehen, es war alles sehr schlimm zu der Zeit. Bestimmt hat man dort, wo man sich nicht gesehen hat, jeden Tag aneinander gedacht oder hat sich einfach gefreut, vielleicht kommt eines Tages der Tag, wo wir uns beide wiedersehen können. Und dann, wenn sie sich wieder gesehen haben, dann haben sie sich sicher unglaublich gefreut. Und dann gab es auch kein Auseinander mehr. Mir gefällt die Geschichte deshalb auch so gut, weil in unserem Bibeltext steht eigentlich genau das drin. Weil Jesus war vor 2000 Jahren hier auf der Erde. Und er hat wirklich real hier gelebt. Wir hätten ihn auch die Hand schütteln können, wenn wir vor 2000 Jahren gelebt hätten. Oder hätten ihm Hallo sagen können, weil er war wirklich ein Mensch und er war wirklich hier. Aber danach ist er gestorben und auferstanden. Und dann sind wir wie getrennt worden. Und für eine kurze Zeit können wir uns jetzt nicht mehr sehen. Jesus ist jetzt beim Vater und wir sehen ihn nicht. Und in der Geschichte, da können wir uns gut vorstellen, dass sie sicher oft aneinander gedacht haben und sich gefreut haben. Eines Tages werden wir uns wiedersehen. Und ich wünsche mir das so für meine Beziehung zu Jesus einfach, dass ich mich jeden Tag einfach darauf freue, Jesus, den sehe ich jetzt zwar nicht, aber ich weiß, er ist da. Und eines Tages werden wir uns wiedersehen. Weil eines Tages werden wir wieder zusammenkommen. Ich weiß noch nicht wann, aber das wird sicher passieren. Und das ist das, was Paulus hier meint, wenn er sagt, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist sozusagen da ganz natürlich eigentlich, weil wenn wir uns für eine kurze Zeit nicht mehr sehen können, dann denken wir sicher oft aneinander. Und sogar Jesus sagt das. Es gibt viele Stellen, wo er das auch schon anspricht. In Johannes 16, Vers 22, kannst du jetzt schnell vorlesen, so habt ihr nun Traurigkeit, ich werde euch aber wiedersehen. Und dann wird sich euer Herz freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Das ist genau das, was er schon wusste. Er hat gewusst, wir werden uns nicht mehr sehen, aber eines Tages, da wird sich unser Herz wieder freuen und niemand wird unsere Freude von uns nehmen. Und sogar die allerletzten Worte, die in der Bibel stehen, in Offenbarung 22, das ist das Letzte, was Jesus uns gesagt hat. Da heißt es auch, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es spricht, der dies bezeugt, das ist Jesus, ja, ich komme bald. Amen. Und dann kommt unsere Antwort, ja, komm, Herr Jesus. Und ich finde, das sagen nur Leute, die wirklich Jesus aufgenommen haben, die wirklich eine Sehnsucht nach ihm haben. Ja, bitte, komm, Herr Jesus. Und das ist dieses Verlangen einfach, was wir ja jetzt haben wollen sollen, eine Sehnsucht hin zu Jesus. Es gibt natürlich auch noch viele andere schönere Stellen, also besonders in den Evangelien, wo Jesus spricht, dass es ihn einfach verlangt, uns zu sehen und dass er sich da auch darauf freut, obwohl wir uns für eine kurze Zeit jetzt länger nicht mehr sehen können. Mein Herz soll sich wirklich nach Jesus sehnen und mir hat diese Geschichte mit dem Pauch ein bisschen geholfen. Vergleich mal deine Beziehung zu Jesus einfach mit zwei Leuten, die sich für längere Zeit einfach nicht mehr sehen können. Wie oft sie aneinander denken, wie sie sich darauf freuen, einander wiederzusehen. Jesus wartet auf dich. Sehnst du dich auch nach ihm? Dieses Trachten, dieses Suchen, das bedeutet aber noch etwas anderes. Das bedeutet nämlich auch, handeln, wie Jesus es will. Ihr kennt sicher diese Armbänder mit WWJD. Das heißt ja auf Deutsch, was würde Jesus tun? Die tut man sich um den Armband, dass man einfach öfters dran denkt. Was würde Jesus tun in meiner Situation? Wenn er jetzt in meine Schule gehen würde oder meinen Alltag leben würde, in der Arbeit oder im Büro, was würde er jetzt tun? Wenn es hier im Text steht, trachte nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist, dann heißt es auch einfach danach fragen, was will mein Herr und was will er von mir, dass ich tun soll, wenn er zum Beispiel in meiner Situation wäre. Das ist im Beispiel vorher, wie wenn du auf dem Stuhl gesessen bist und du bist gefesselt gewesen mit diesem Seil und jemand hat das Seil durchgeschnitten und du stehst einfach nicht auf. Du wärst frei gewesen, aber du machst nichts. Du bleibst einfach sitzen. Und das wäre wie wenn Jesus dich befreit hat, aber du lebst dein altes Leben weiter und tust einfach nichts. Und das, was du brauchst, ist nämlich eine Blickrichtung nach oben, hin zu Jesus. Das, was dich wie so ein Magnet nach oben zieht. Wenn du deine Blickrichtung immer nach oben ist, zu Jesus, dann wirst du von diesem Stuhl aufstehen. Und dann wirst du das tun einfach, was ein neuer Mensch tut. Suche nicht nur das, was droben ist, sondern richte auch dein Herz drauf aus. Und lass das richtig deine Sehnsucht sein, dein Trachten wirklich, Jesus ähnlicher zu werden. Dieses Trachten ist aber auch auf Dauer anstrengend. Also jeder, der das wirklich versucht hat, so zu leben, wie Jesus es will, der merkt das sicher. Mit der Zeit wird es Situationen geben, da tut man sich einfach schwierig. Wenn man vor Freunden einfach Jesus bekennen will und verlacht wird zum Beispiel, das ist nie einfach. Und deshalb kommt hier das Dritte in unserem Text, nämlich unsere Zukunft. Und das ist noch nicht passiert, das ist etwas, worauf wir uns jetzt freuen können. Und das gibt wirklich Motivation. Das steht in Vers 4. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Der Christus wird offenbar werden, er wird wiederkommen. und nicht als Kind in einer Krippe, armselig eigentlich und ohne sich helfen zu können, sondern er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und das können wir jetzt schon wissen. Und es steht sogar dort, dass nicht nur er offenbar wird, sondern dass wir auch offenbar werden. Das ist ein bisschen ja, wie ein Schmetterling zum Beispiel. Beim Schmetterling, da sieht man am Anfang nicht an, was er ist. Er ist wie eine Raupe. Man kann ihn vielleicht am Anfang gar nicht von einem Regenwurm unterscheiden zum Beispiel, weil er gleich ausschaut und nicht besonders schön. Aber auf einmal wird es sich dann verpuppen und dann kommt der Schmetterling raus. Und dann kommt das Schöne raus, was eigentlich die ganze Zeit drin war. Und das wird mit uns auch passieren, das steht hier drin. Im 1. Johannes 3, Vers 2, da steht auch, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein. Und wir werden sehen, wie er ist. Also das ist das, was uns versprochen wird in diesem Text. Wir werden offenbar werden, wir werden sein wie Jesus, steht hier. Deshalb heißt es, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Jetzt kann man uns vielleicht noch nicht unterscheiden. Jetzt schauen wir auf der Straße aus, wie jeder andere auch. Aber eines Tages wird der Tag kommen, wo das sozusagen zum Vorschein kommt, was innen drinnen ist. Und wenn ich diese Zukunft kenne, und wenn ich weiß, so geht mein Leben aus, dann muss ich mir jetzt eigentlich überhaupt keine Sorgen mehr machen. Ich finde das schön. Ich habe als Beispiel mal zum Beispiel an einen Krimi gedacht. Nehmen wir jetzt zum Beispiel eine Kriminalgeschichte von Sherlock Holmes. Sagen wir mal, ein Graf wurde umgebracht und keiner weiß, wer es gemacht hat. Jetzt nehme ich aber den Krimi und fange nicht von vorne an zu lesen, sondern ich blätter ganz hinten und lese mir erst die ersten 10 Seiten durch, ganz hinten. Und da steht dann zum Beispiel schon drin, der Mörder war der Gärtner und keiner hat ihn verdächtigt und der hat das ganz geschickt angestellt. Und ich habe mir das alles durchgelesen und weiß das schon. Und jetzt fange ich das Buch wieder von vorne an zu lesen und lese das ganz normal durch, wie ich es normal gemacht hätte. Und jetzt können Sie mir eigentlich alles erzählen, was Sie wollen, weil ich weiß schon, wie es ausgeht. Und wenn Sie jetzt irgendwie ein anderes verdächtigen und sagen, die Frau ist es gewesen oder der Nachbar, dann kann ich sagen, nein, weil es war der Gärtner, ich habe es ja gelesen, das steht ja hinten drin. Das heißt, wenn ich das Ende schon kenne, dann muss ich mir über das Zwischendrin keine Gedanken mehr machen, weil ich kann mir schon sicher sein, wie es ausgeht. Und dieser Text hier, der sagt uns eigentlich schon, wie unser Leben ausgehen wird. Und er sagt das bombenfest eigentlich. Weil hier steht, wenn es offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Und in unserem Text, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werden auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und da kann unser Leben bis dann eigentlich drunter und drüber gehen, wie es nur irgendwie geht. Weil wir wissen schon, wie es ausgeht. Und es geht gut aus. Jesus sagt es zum Beispiel auch in Johannes 14. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, um euch eine Stätte zu bereiten, dann komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Das ist das Ende sozusagen. Jesus sagt, er kommt wieder und wird uns eine Stätte bereiten. Und das wissen wir heute schon sicher. Oder wenn es in der Offenbarung heißt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wenn das dort steht, dann stimmt das und dann können wir das jetzt schon sicher wissen. Und dann kann das Leben jetzt auch ganz durcheinander sein. Der Vergleich mit dem Krimi, der passt da natürlich nicht ganz, weil wenn ich so einen Krimi lesen würde und das Ende schon kenne, dann wäre mir eigentlich eher langweilig. Dann würde ich das nicht nochmal lesen, weil ich weiß ja schon, wie es ausgeht. Aber Paulus sagt eigentlich, dass uns das Ende motivieren kann, dass uns das wirklich freuen kann, dass wir einmal ein gutes Ende haben werden. Vielleicht schaut im Moment deine Zukunft noch ein bisschen aus wie Hügel und Bäume hinter einem Regenschleier. Vielleicht steckt alles ein bisschen verdeckt und man weiß nicht, was daraus wird. Vielleicht hat man Angst vor vielen Sachen. Ich merke es jetzt gerade in Fishermen, da stehen viele Leute vor großen Entscheidungen jetzt einfach, welchen Beruf mache ich mal oder was soll aus mir werden. Es gibt viele Fragen einfach, wo ich jetzt keine Antwort weiß. Und egal, wie das Leben jetzt einfach drunter und drüber geht, wir können das Ende schon wissen. Und wir wissen, bis zuletzt wird alles gut ausgehen. Ich habe das jetzt zum Beispiel auch mit dieser Predigt gemerkt. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, als der Schorsch angerufen hat, also auf den Anruf beantwortet und gefragt hat, ob ich das machen soll. Da hatte ich schon große Angst, ob das funktioniert, ob das wen anspricht, ob das was bringt. Und habe mir einfach viel zu viele Gedanken gemacht. Und deshalb ist dieses ein bisschen ein Selbsttest gewesen. Kann ich das auch erzählen? Habe ich das so erlebt? Und ich habe das ausprobiert und das war einfach schön, weil das einfach nach und nach funktionierte. Alle Probleme, die am Anfang da waren, die sind nach und nach verschwunden und bis zuletzt hat es doch geklappt. Und da war ich einfach so froh, weil ich mir gedacht habe, Jesus hält zu seinem Wort. Wenn er das sagt, dann stimmt es auch. Und auch wenn es jetzt drunter und drüber geht, kann ich mich einfach auf ihn verlassen. Deshalb, wenn auch Jesus in Matthäus 6, Vers 33 sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zugefügt werden. Wenn er das sagt, dann meint er das nicht nur irgendwie, sondern dann macht er das auch so, wie er es sagt. Und dann meint er das ernst. Die Probleme schauen nicht mehr so groß aus, wenn wir aufs Ende sehen. Und einfach schauen, dass Jesus alles in der Hand hält und dass er bis zum Schluss eigentlich eine Ahnung über unser Leben hat und dass wir uns eigentlich darauf freuen dürfen. Also jetzt nochmal kurz durch den Text. Am Anfang steht das unsere Vergangenheit. Wir sind ein neuer Mensch geworden und unser altes Wesen ist sozusagen verschrottet, wie ein kaputtes Auto. Und deshalb sollen wir unser Leben nach Jesus ausrichten. Unser Herz soll sich wirklich nach ihm sehen. Wir sollen uns nach ihm freuen. Das ist das, was wir jetzt tun sollen, unsere Gegenwart. Das ist aber oft nicht einfach, weil sicher vieles immer gegen uns sprechen wird. Und es wird nicht alles einfacher werden. Aber wir dürfen deshalb das Dritte, unsere Zukunft, schon wissen, wie es ausgehen wird. Und wir dürfen uns darauf freuen, dass wir mal ein schönes Ende haben werden. Und das Ganze war nicht unsere Idee, sondern das kam alles von Jesus. Und er hat immer den ersten Schritt gemacht und er weiß wirklich, wie es um uns steht und er bleibt bei uns. Ich möchte jetzt einfach zum Schluss den Text noch einmal durchlesen. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Auch Gottes Segen und heute noch einen schönen Sonntag. Amen.